Ich habe mal eine Professorin tatsächlich im Psychologiestudium gehabt, die war unsere Diagnostikprofessorin und die hat gesagt, wenn du nicht einmal am Tag überfordert bist, dann lernst du nichts und dann wirst du auch nicht weit kommen sozusagen. Viele denken einfach nur viel drüber nach und grübeln ganz viel und kommen aber dann nie aus diesen Gedankenspiralen raus und vom Nachdenken findet man es aber meistens nicht raus. Also irgendwie muss man das Ganze in Aktion oft umsetzen. Klar, wenn man jetzt in Extremen denkt, kann man sagen, es gibt jetzt die sehr, sehr Status, Geld und Karriereorientierten, also Karriere im klassischen Sinne der Karriereleiter. Und dann gibt es vielleicht auch andere, denen ist vielleicht der Job eher so Mittel zum Geldverdienen und andere Sachen außerhalb des Jobs sind auch sehr wichtig.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work Exposed. Ja, wir haben uns hier wieder zu dritt in unserem schönen Büro in Hamburg an der Elbe versammelt und bevor es losgeht, eine kleine Randnotiz. Wenn du gerne mal wissen möchtest, wie das Ganze hier bei uns aussieht oder auch einfach mal schauen willst, wie wir aussehen, man hat dann ja doch gerne mal ein Gesicht zur Stimme, dann guck mal bei YouTube rein, wir lassen nämlich extra die Kamera mitlaufen. Ihr merkt schon, heute als erste Stimme meine. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt allmählich mit Kamera und Mikrofon und Fredi hat mir da mal das Zepter anvertraut, dass ich heute mal in das Thema einleite. Und jetzt kann man uns natürlich vorwerfen, dass wir öfter mal sagen, dass wir uns so sehr auf die heutige Folge freuen. Aber es ist nun mal so, Fredi und ich, wir haben geschuldet durch den Job super viel mit Karrierethemen zu tun. Und da gibt's dann einfach immer mal so ein paar Sachen, wo wir nicht weiterkommen und einen Rat vom Profi brauchen. Heute haben wir auch wieder so eine spannende Frage mitgebracht, die wo wir einfach nicht weitergekommen sind. Wir haben sie uns schon gegenseitig gestellt und bei Kollegen mal gefragt, bei Freunden reingehorcht und auch gegoogelt und irgendwie sind wir nicht weitergekommen. Und ja, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall Hilfe und wir haben die perfekte Gästin dafür. Pia ist heute bei uns, sie hat im wunderschönen Salzburg Psychologie studiert, war dann viele Jahre im HR-Bereich tätig und ist jetzt Xing-Insiderin und hilft auch noch als Karrierecoachin, vor allem jungen Menschen dabei, ihre ganz persönliche Vorstellung von Karriere zu verwirklichen. Pia, es freut mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Tolles Intro.
Genau, auch herzlich willkommen von mir natürlich. Wir haben ja schon auch vorher einmal gesprochen. Und ihr da draußen dürft euch freuen, denn Pia wird uns heute bei folgenden drei Themen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erstens, wie du überhaupt herausfinden kannst, welcher Karrieretyp du eigentlich bist. Und das wird vor allem deswegen wahrscheinlich spannend sein, weil das vielleicht eine ganz andere Antwort ist, als du bisher erwartet hast. Zweitens, welche Frage du dir unbedingt stellen solltest, wenn du als dich eher als karriereambitionierter Mensch bezeichnen würdest. Und drittens, wie du eigentlich damit umgehen kannst, wenn dein Chef oder deine Chefin ständig neue Verantwortlichkeiten dir zuordnet, dir zuweist und du irgendwie das Gefühl hast, Mensch, mir wird das alles ein bisschen zu viel, ich will eigentlich nur in Ruhe meinen Job machen und wie du das kommunizieren kannst. Genau, wir starten aber, bevor die Folge richtig losgeht, mit unserer beliebten Exposer-Frage. Mhm. Wer schon öfter zugehört hat, kennt das schon. Das ist eine Frage, die wir dir stellen, um dich auch auf persönlicher Ebene zu anfangen, nochmal so ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen Gefühl für dich zu kriegen. Und ich habe da einfach mal ganz passend zum Thema heute die Frage mitgebracht, zu welchem Karrieretypen du dich eigentlich zählen würdest und ob sich das auch im Verlauf deiner Karriere ein bisschen verändert hat.
Sehr gute Frage, sehr interessante Frage auch. Und ich glaube auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil ich mich, glaube ich, so ein bisschen zwischen sehr ambitioniert und ich will einfach nur mein Beachlife-Leben so einordne. Also mir persönlich ist wichtig, dass ich was mache, worin ich Sinn sehe und wo ich Spaß habe. Und dann kann ich da auch viel Energy reingeben und manchmal auch viel, viel arbeiten. Merke dann aber in solchen Phasen auch immer wieder, dass ich da an persönliche Grenzen manchmal komme und dass eben mir mein Privatleben auch total wichtig ist und mir da wichtig ist für mich einfach die richtige Balance zu finden.
Was ist denn so dein Geheimtipp, um eine Balance zu finden? Was machst du vielleicht so in deiner Freizeit noch, um Ausgleich zu schaffen?
Ja, also ich habe letztes Jahr ein paar Monate lang Vacation in Asien gemacht und durch die Zeitverschiebung nach Indonesien, da war ich ja 8 Stunden quasi voraus, habe ich immer erst mittags angefangen zu arbeiten und habe gemerkt, was für einen krassen Unterschied das macht, wenn ich jetzt nicht direkt nach dem Aufstehen mich an meinen Laptop setze. Was ich jetzt tatsächlich seit diesem Jahr versuche, ist jeden Morgen erstmal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde oder so rauszugehen, zu spazieren zu gehen oder auch mal zu meditieren morgens. Das schaffe ich aber jetzt auch echt nicht jeden Tag, aber dieses morgens rausgehen macht für mich voll den Unterschied, weil ich dann merke, dass ich einfach anders in den Tag starte und eben nicht nur direkt so in diesem Produktivitäts-Work-Ding drin bin, weil ich eben, wie gesagt, als ich in Indonesien war, bin ich halt morgens aufgestanden und war erstmal 2 Stunden surfen und dann habe ich mich noch mit irgendwem zum Frühstück getroffen und dann irgendwann kam halt die Arbeit und ich war aber nicht weniger produktiv, habe ich dann auch festgestellt. Das ist natürlich ein Luxus, wenn man das überhaupt machen kann, aber muss man jetzt auch nicht machen, um rauszufinden, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, so quasi sich erstmal Zeit für sich zu nehmen oder Zeit für die Menschen im eigenen Umfeld, wenn man das kann.
Pia, wir würden gerne als erstes, du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, das Thema, wir würden gerne mit dir einmal darüber sprechen, wie man sich am Anfang seiner Karriere vielleicht aufstellen sollte, warum man sich auch gedanklich schon mal darauf vorbereiten sollte, wie denn die eigene Karriere so ein bisschen aussehen soll. Und um es einmal vorwegzunehmen, natürlich führen super viele Wege nach Rom. Also die eine Karrierelaufbahn gibt es halt nicht. Und das ist ja gerade das, was so schwer an der ganzen Sache ist. Jetzt startet man neu in den Job und dann steht man vor so einem riesen Berg an Möglichkeiten.
Ja.
Und dann muss man selber auch noch irgendwie Platz da drin finden. Und deswegen mal zum Einstieg einfach mal direkt so die Frage, um vielleicht auch irgendwie was Konkretes schon in der Hand zu haben oder sich selbst so ein bisschen einkategorisieren zu können. Was für Karrieretypen gibt es überhaupt eigentlich so?
Ja, also ich glaube, ich möchte noch mal auf den Punkt davor eigentlich erstmal eingehen. Ich glaube, was für junge Menschen, die vielleicht gerade am Beginn ihrer Karriere oder kurz nach dem Studium oder auch nach der Schule gerade stehen, voll wichtig ist, sich den Druck zu nehmen, irgendwie perfekte Entscheidungen zu treffen oder dass es nur einen Weg gibt, der richtig ist, sondern eher so ein Mindset zu haben von, es gibt ganz viele perfekte Lösungen oder Wege, die ich gehen kann, die super für mich passen können und eben nicht nur den einen. Und da eher mit so einer Brille dran zu gehen, so wie so ein kleiner Wissenschaftler über sich selber zu sein, so die Lupe zu nehmen und sich einfach selber zu beobachten und zu verstehen, wie ticke ich eigentlich. Und dann, genau, dann sind wir jetzt vielleicht bei den Typen, die es gibt, angekommen. Klar, wenn man jetzt in Extremen denkt, kann man sagen, es gibt jetzt die sehr, sehr Status-, Geld- und Karriereorientierten, also Karriere im klassischen Sinne der Karriereleiter. Und dann gibt es vielleicht auch andere, denen ist eher wichtig, also für die vielleicht der Job eher so Mittel zum Geld verdienen und andere Sachen außerhalb des Jobs sind auch sehr wichtig. Genau, aber klar, es gibt natürlich auch psychologische Erklärungstheorien dahingehend. Es gibt Persönlichkeitstests und so weiter oder Persönlichkeitstheorien, die man sich angucken kann, wo man Leute auch einkategorisieren kann, auch wenn die jetzt selten von Typen sprechen oder so. Aber ja, die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, was motiviert mich? Und das ist bei manchen Leuten Leistung. Manche Leute sind einfach davon motiviert, immer Höchstleistung zu bringen. Andere sind eher davon motiviert, zu gestalten. Also die wollen vielleicht in einem Unternehmen auch am Unternehmen arbeiten oder sowas, wollen Einfluss auf Prozesse und ihre Umwelt nehmen und so weiter. Andere sind motiviert, davon Einfluss auf andere zu nehmen. Das wäre dann so klassisch Führungsmotivation. Und ich glaube, das sind vielleicht so 3 Kategorien, wo man sich auch selber fragen kann, so, wo sehe ich mich da eigentlich? Und diese Frage kann man sich aber eben auch immer wieder im Laufe der eigenen Karriere stellen, weil sich das manchmal ja auch die Prioritäten einfach verschieben. Aber so vom Typ her ist man wahrscheinlich immer eher so das eine oder das andere oder deckt eher 2 von diesen 3 Kategorien ab.
Also du hast jetzt gesagt, eher nicht. Super ambitioniert, Wirkung auf Unternehmen, kreative Prozesse oder Wirkung auf andere Menschen, genau, was so Führungsqualitäten wäre, die man fördern möchte.
In sich. Ja.
Okay, spannend.
Ja.
Darf ich schon direkt am Überlegen, was ich bin?
Ja, ich auch. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du da irgendwie so hin und her gerissen bist oder warst und man irgendwie immer so guckt. Und jetzt hast du auch gesagt, es gibt psychologische Ansätze oder dann natürlich auch Persönlichkeitstests. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt so gar nicht weißt, sag ich mal, wer bin ich denn da eigentlich? Ja. Welche Methodik würdest du da empfehlen?
Ja, also ich glaube, die große Frage, die ja für alle immer so dahinter steckt, ist, was will ich eigentlich? Also vor allem, wenn man so am Anfang der Karriere steht und ich hatte dieses Thema auch total und wusste auch nicht so ganz, wie ich da jetzt dran gehe. Und ja, was ich meinen Kundinnen eben immer sage, du musst halt Informationen über dich sammeln. Mhm. Das kannst du auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Also du kannst natürlich mit einem Coach arbeiten, der dann einen kompletten strukturierten Prozess hat. Das muss aber überhaupt nicht sein. Also du kannst ja auch selber mal gucken, ob du eben zum Beispiel mal ein Persönlichkeitsassessment machen kannst und da Informationen für dich rausziehen kannst, wo auch deine präferierten Arbeitsweisen liegen, welche Stärken du auch hast sozusagen. Also so klassische Beispiele sind jetzt so, wo man sich vielleicht auch selber relativ schnell intuitiv einkategorisieren kann, mhm. bin ich eher extrovertiert oder introvertiert. Wenn ich jetzt sehr introvertiert bin, dann will ich jetzt vielleicht nicht gerade in einem Sales-Job arbeiten oder eine Position haben, wo ich halt super viel ständig am Interagieren sein muss mit anderen. Vielleicht dann auch nicht unbedingt eine Führungsstelle oder so. Oder wie gewissenhaft bin ich? Also bin ich so ein Detailmensch, der halt super perfektionistisch irgendwie Riesenmassen an Daten sich angucken kann zum Beispiel und da so ganz tief eintauchen kann. Ich bin es zum Beispiel gar nicht. Ich bin eher so ultra pragmatisch. Guck mir was an und denke mir so, ja, wird schon passen. Ja. Genau. Okay. Ja,
und zur Erklärung, wir haben gerade auf Leute gezeigt hier im Raum. Guckt mal ins Video rein, welcher Typ ist bei uns.
Genau. Genau, und da kann man sich einfach schon mal gut angucken, so ja, oder ableiten, in welchen Jobs man vielleicht eher Erfolg haben könnte, aufgrund der natürlichen Stärken sozusagen. Also jede von diesen Eigenschaften kommt ja dann auch immer mit einer Kehrseite, die mit Schwächen einhergeht. Und das sind so Dinge, da braucht man aber auch nicht unbedingt einen Persönlichkeitstest dazu, sondern man kann ja auch sich Feedback von anderen holen. Also das kann von Freunden im persönlichen Bereich sein, von Kollegen, wenn man schon im Job ist oder wenn man noch studiert, halt von Studienkollegen, mit denen man vielleicht mal ein Projekt hatte oder auch von Dozenten, wenn man irgendwie ein Seminar hatte oder sowas. Einfach viele Informationen sammeln, wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehmen andere mich wahr und das so miteinander abgleichen. Und auf Basis dessen dann auch Hypothesen vielleicht aufstellen über, okay, ich glaube, Job XYZ, so die drei, die würde ich mir eigentlich gerne angucken, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mich entscheiden soll. Meine Hypothese ist jetzt auf Basis der Informationen, die ich schon über mich habe und diesem Gefühl, was ich von mir selbst sozusagen habe, würde vielleicht Option A ganz gut passen. Okay, was muss ich jetzt machen, um rauszufinden, ob mir das wirklich Spaß machen würde? Und dann auch manchmal einfach Trial and Error machen oder gucken, kann ich was im Kleinen ausprobieren? Kann ich mit Menschen sprechen, die den Job schon machen, den ich mir überlege zu machen und dann eben abgleichen, so Reality-Check-mäßig, ist es was für mich oder nicht? Der Witz ist nämlich, viele denken einfach nur viel drüber nach und grübeln ganz viel und kommen aber dann nie aus diesen Gedankenspiralen raus. Und vom Nachdenken findet man es aber meistens nicht raus. Also irgendwie muss man das Ganze in Aktion oft umsetzen, indem man eben dann entweder was recherchiert oder mit anderen spricht oder sich einfach bewirbt und schon in Vorstellungsgesprächen Informationen sammeln kann. Genau. Ich habe das zum Beispiel viel zu wenig gemacht. Also ich habe angefangen, Psychologie zu studieren und dachte, ich werde dann irgendwann mal Psychotherapeutin, habe ein Praktikum gemacht in der Psychiatrie und war dann so, nee, das will ich irgendwie doch nicht. Habe ich irgendwie nicht gefühlt so. Also ich dachte mir so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich will schon was, wo ich so richtig irgendwie auch leidenschaftlich dabei bin sozusagen. Ja. Und habe dann aber danach irgendwie keine richtigen Praktika oder so mehr gemacht, so richtig, die mich interessiert haben oder so. Und stand dann wirklich nach dem Master, nach meinem ersten Master, so da und war so, ja, Mist, ich weiß nicht, was ich jetzt genau will. Und mich nimmt auch keiner, weil ich keine Erfahrung habe. Also ja, deswegen auf jeden Fall sehr gute Idee, so früh wie möglich praktische Erfahrungen zu sammeln, egal, in allen möglichen Bereichen. Und sich dadurch auch selber besser kennenzulernen und rauszufinden, in welche Richtung es gehen könnte.
Ja. Du hast jetzt nur ganz kurze Nachfrage noch. Du hattest auch von Persönlichkeitsassessment gesprochen.
Ja.
Kannst du kurz erläutern für die Leute, die das vielleicht noch gar nicht so gehört haben, was das ist und wie man da blöd gesagt rankommt? Also was das genau bedeutet?
Ja, also klassisch wird es immer als Persönlichkeitstest oft bezeichnet, obwohl ein Test ja eher dafür spricht, dass man Leistung misst oder so. Das passiert jetzt bei sowas nicht, sondern es ganz klassisch meistens sind so Fragebögen, wo man Fragen über sich selbst beantwortet. Manchmal gibt es dann auch noch einen Teil, wo jemand anders Fragen über dich beantwortet und du dann beides nebeneinander legen kannst. Und da gibt es ja unterschiedlichste Tests, die man machen kann. Manche sind bekannter, aber vielleicht gar nicht so gut, ehrlich gesagt, als andere. Ich glaube, in so einem, wenn man das jetzt wirklich ernst nehmen will, dann sollte man es mit einem Psychologen oder Coach zusammen machen, weil wenn man jetzt nur so einen Test macht und dann irgendein Ergebnis bekommt, dann liegt es auch danach nur in der Schublade. Ja. Und ich habe selten jetzt eine Übersetzung in irgendeine Handlung oder irgendwas Praktisches danach. So, das ist dann eher so nice to have, aber wozu habe ich jetzt vielleicht auch Geld in die Hand genommen, um diesen Test zu machen? Ich würde eher davon abraten, Tests zu machen, die Leute in Typen einkategorisieren. Da gibt es ganz viele so, wo es dann irgendwie vier Karrieretypen gibt oder verschiedene Farben oder was weiß ich. Das übersimplifiziert die Persönlichkeit eigentlich, weil wir sind so vielschichtig und unterschiedlich, dass ich das für nicht so sinnvoll halte, ehrlich gesagt. Jetzt mal so aus wissenschaftlicher Sicht auch. Mhm. Es gibt natürlich auch kostenfreie Tests im Internet, die man machen kann, die echt nicht schlecht sind oder so.
Genau. So zur Ersteinordnung zumindest schon,
ja, mal, dass genau. man so ein Gefühl kriegt. Ja, genau. Also ja. Ich glaube, man sollte auch sowas nie so sehen als Diagnostik, so bin ich jetzt, weil so können, also diese Tests sind ja auch nicht objektiv, ich beantworte ja nur Fragen über mich selbst und ich habe auch an manchen Stellen wahrscheinlich blinde Flecken über mich selber und da hilft es dann eben schon, wenn man jemand anderen hat, der einem hilft, das irgendwie durchzusprechen und auch gewisse Dinge vielleicht zu hinterfragen oder so, genau.
Perfekte Überleitung, aber du wolltest jetzt auch noch gerade was, ach Mist.
Sorry, ich habe noch eine Zwischenfrage. Hast du vielleicht, weil du jetzt auch kostenlose Tests erwähnt hast, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so an Selbsttests denke, irgendwie Bravo damals, ne? Du hast das auch schon mal gesagt.
Wir haben man das alles schon gemacht.
Man macht schon gerne so Selbsttests irgendwie so. Ja. Hast du da trotzdem so ein paar kostenlose, wo du sagst, okay, die sind gar nicht so schlecht? Hast du dazu?
Ja, also es gibt einen, der ist auf Englisch, der heißt, glaube ich, High Five Test oder so, den finde ich nicht schlecht. Mhm. Es gibt den, wie heißt er noch? Von Red Bull, lustigerweise. Die haben einen Test, der heißt Wingfinder, ne? Genau.
Ach, ja, genau.
Genau, der ist auch echt gut und der ist auch echt wissenschaftlich schon fundiert und validiert sozusagen worden. Der auch relativ lange dauert, den dann zu machen. Also schon viele Fragen, die man dann beantworten muss. Meistens kann man sich merken, wenn ich jetzt nur 5 Fragen beantworten musste über mich selbst, dann wird das jetzt kein umfassendes Bild von mir abgeben können. So. Aber genau, das sind auf jeden Fall kostenfreie Tests. Ich bei mir selber mit meinen Coaches verwende immer den BIP, das ist das Bochumer Inventar für Persönlichkeitsdiagnostik. Den kann man jetzt nicht selber machen, den kann man auch nicht kaufen, wenn man kein Psychologe ist sozusagen. Aber den kann man eben mit Leuten wie mir und anderen, die damit arbeiten, machen. Und der ist tatsächlich speziell auch berufsbezogen. Okay. Der schaut sich dann eben unterschiedliche Aspekte an, wie deine Sozialkompetenzen, deine psychische Konstitution, eben so Aspekte wie Motivation, also Leistungsmotivation, Gestaltungsmotivation, Führungsmotivation und so weiter. Genau.
Okay.
Ja.
Wir können ja mal gucken, dass wir noch ein paar Links in die Shownotes oder so packen.
Ja, genau.
Oder bei YouTube in die Description. Dann könnt ihr euch da noch mal ein paar Infos rausziehen. Ich versuche, die Überleitung trotzdem zu bauen. Du hast jetzt eben schon gesprochen von, man ist subjektiv, wenn man an sowas rangeht. Und ich hätte mir auch als nächste Frage aufgeschrieben, ich kenne das eben auch, ich habe mich auch schon oft gefragt, welcher Karrieretyp ich eigentlich bin, auch so das mal zu challengen. Stimmt das überhaupt, was ich von mir glaube, so nach dem Motto? Mhm. Weil es gibt ja durchaus viele Faktoren, die einen da beeinflussen. Hast du da einen Tipp, wie man es schaffen kann, wenn man sich eben dieser Frage widmet, sich wirklich gedanklich davon auch mal unabhängig zu machen und das alles mal auszublenden?
Ja, also ich glaube, das komplett auszublenden ist vielleicht gar nicht so das Ziel, sondern eher sich einfach bewusst zu machen, wovon bin ich beeinflusst und wo, nach welchen, sage ich mal, Erfolgskonzepten lebe ich eigentlich gerade. Und es ist gerade, wenn man jünger ist, ehrlich gesagt schwierig, finde ich, weil man es vielleicht noch gar nicht so in Situationen war, wo man gemerkt hat, dass es für einen selber nicht funktioniert, dieses Konzept, nach dem man lebt potenziell. Also der Einfluss der Eltern ist natürlich immer stark, aber eben auch von der Gesellschaft. Irgendwie wird gefühlt jeder auf Instagram und YouTube Millionär innerhalb von 10 Monaten oder so Sachen, so komische Standards, nach denen man sich richtet, ja. Und so Sachen, die auch wirklich kulturell, glaube ich, auch tief verankert sind in der westlichen Kultur, so mehr Geld ist gleich mehr Glück oder mehr Erfolg oder mehr Status ist immer besser und so, wo man sich schon mal einfach fragen kann, okay, welche Glaubenssätze werden uns da so eingeimpft und entspricht mir das wirklich oder möchte ich mein Leben danach ausrichten oder merke ich eigentlich an mir selbst, boah, ich bin eigentlich gar nicht so belastbar. Also das ist ein Thema, was ich tatsächlich schon oft an mir selber gemerkt habe, auch im Vergleich mit anderen, die ich kenne, wo ich merke, andere Menschen sind vielleicht auch stressresistenter als ich und ich muss mehr dafür tun, um in meiner eigenen Balance zu bleiben, wenn ich viel arbeite oder hohen Druck habe oder sowas. Ja. Und dann kann man sich eben auf Basis dessen auch überlegen, welches Umfeld ist eigentlich das Richtige für mich. Aber das ist wirklich da nicht zu unterschätzen, dass das hart ist, sich das auch einzugestehen.
Wie kann man denn dann diese Erkenntnisse, die man sammelt, in die Jobsuche einfließen lassen?
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, sich alles, was man so über sich lernt, anzufangen aufzuschreiben, das mal so auf schwarz auf weiß zu haben und sich dann zu versuchen abzuleiten, okay, was sind meine Prioritäten für das Arbeitsumfeld, in dem ich arbeiten will, die Menschen oder die Art von Menschen jetzt mal gesagt, mit denen ich arbeiten möchte, was für Aufgaben werden mir vermutlich leichter fallen als andere, so das alles sich mal wirklich schwarz auf weiß aufzuschreiben, sich auch eben Feedback von anderen da zu holen und dann in der Jobsuche wirklich Stellenausschreibungen daneben zu legen und zu gucken, so, was glaube ich denn, was finde ich an Indizien in diesen Stellenausschreibungen, an Informationen, wo ich rausfinden kann, ob das mit dem übereinstimmt, was ich suche. Also das ist natürlich der erste Schritt, wenn ich jetzt auf Jobsuche bin. Und ich merke immer wieder, dass das ganz viele Leute eigentlich nicht richtig machen oder dass man sich so von so Buzzwords irgendwie catchen lässt. Ja. Und vielleicht auch, dass man dazu tendiert, dass man gerne so wäre wie die Person, die da gesucht wird, aber eigentlich ist man nicht so. Mhm. Ja. Genau, also das wirklich so zu vergleichen und auch zu gucken, okay, so ein bisschen abzuhaken, was ist da eigentlich gegeben, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, wie geht diese Firma vielleicht eben mit Erfolg und Leistung und sowas um, wo liege ich da auf dem Spektrum, was ist mir da wichtig, bin ich eher der Typ, der nach sehr viel Balance sucht oder will ich in einer Umgebung sein, wo High Achiever gepusht werden, dass man auch sich diese Begriffe bewusst anguckt, also wenn jemand eine Stellenausschreibung liest, wo von High Potentials die Rede ist, dann sind es meistens Stellen, wo die Leute auch sehr stark entwickelt werden sollen, in eine Führungsposition rein oder sowas zum Beispiel. Wenn ich aber jemand bin, ich will eigentlich gar nicht führen, ich will einfach nur so der Fachexperte in meinem Bereich werden, ist es vielleicht nicht so das Richtige für mich. Aber man kann auch nicht alles immer vorher wissen, nur weil es jetzt in der Stellenausschreibung liest. Also genau. Im Zweifel würde ich immer sagen, wenn du dir nicht sicher bist, bewirb dich auf jeden Fall mal. Wenn du eingeladen wirst, kannst du im Interview die relevanten Fragen dann nochmal stellen.
Wir haben uns ja heute entschieden, dass wir nochmal die beiden Extreme auf der Skala beleuchten. Wenn man dann eine Skala in der Form aufmachen möchte, gibt es ja die Menschen, die so ein bisschen auch sagen, Freizeit ist mir wichtig, Karriere ist ein bisschen Mittel zum Zweck. Und dann gibt es ja durchaus die Kandidaten, die für ihren Job gerne mal so above and beyond gehen, die sich sehr hohe Ziele setzen und die vor allem gerne mal, wenn sie das Ziel erreicht haben, gar nicht innehalten, um mal sich zu zelebrieren, sondern eigentlich direkt das nächste Ziel vor Augen haben. Das ist ja auch per se gar nicht unbedingt was Schlechtes. Du hattest mir im Vorgespräch aber auch gesagt, dass du mit diesen Kandidaten in deinen Beratungsgesprächen vor allem eine Frage klären möchtest, und das ist die Frage, was treibt dich eigentlich an? Warum ist das so eine wichtige Frage? Warum sollte man sich die unbedingt stellen, wenn man zu diesem Karrieretypen zählt?
Ja, weil man sonst oft sehr fremdgesteuert ist. Also wenn ich mir nicht bewusst bin, ob ich einfach intrinsisch leistungsmotiviert bin, oder ob ich einfach denke, ich bin nichts wert, wenn ich nichts leiste, ist ein großer Unterschied. Und Menschen, die so ticken, begeben sich ja oft in Unternehmen, wo so eine Hustle-Culture ist oder Work-Hard-Play-Hard-mäßig irgendwie propagiert wird. Und dann kommt es schon schnell dazu, dass man vielleicht dann auch einfach immer mehr sich aufhalst, auch gerne halt zusätzliche Aufgaben annimmt und sowas und sich auch überlastet dann. Und wenn ich nicht weiß, warum und wofür ich das mache, dann laufe ich halt Gefahr, da immer wieder über meine eigenen Grenzen zu gehen. Und das funktioniert vielleicht ein paar Jahre lang, aber irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Und dann, ja, dann landen viele halt im Burnout oder dergleichen, was natürlich einfach gesundheitlich auch wirklich langfristige Folgen haben kann und echt nicht erstrebenswert ist.
Mhm. Wenn man aber halt, also, wie soll ich sagen, wenn man so ein Typ ist, der einfach immer Vollgas gibt, was kann ich denn machen, um mich dann auch vor mich selbst zu schützen?
Boah, also ich glaube, am wichtigsten ist dann, dass man sich langfristig bewusst ein Umfeld sucht, wo vielleicht nicht zu viel eben diese Hustle-Culture ist und wo du auch, wenn du dir deinen Chef oder deine Chefin anguckst, das jetzt auch hoffentlich dann keine Leute sind, die sich eben so in Grund und Boden arbeiten, weil wenn das so von oben runterkommt, dann ist es, wenn du eh schon der Typ bist, der dazu trainiert, super schwierig ist es dann Nein zu sagen oder sich abzugrenzen oder so. Also da muss man echt gucken, in was für einer Firmenkultur begebe ich mich dann und wer ist mein Vorgesetzter oder was für Menschen sind da eigentlich in dem Unternehmen. Und natürlich kann man aber auch für sich selber gucken, wie kann ich lernen, besser Grenzen zu setzen, was kann ich machen, damit ich mich selbst dann nicht in diesem Arbeitsstrudel so aus den Augen verliere, weil oftmals merkt man das ja dann gar nicht, sondern erst, wenn es dann quasi schon ein bisschen zu spät ist eigentlich, dass man eben guckt, wie kann man sich selber Routinen bauen, eben, dass man seinen Tag auf eine gewisse Art und Weise anfängt zum Beispiel oder immer wieder mal innehält einfach und sich fragt, bin ich jetzt eigentlich gerade noch gesund und glücklich mit dem, was ich mache und
Was sind denn erfahrungsgemäß für solche Kandidaten, die sich eben gerne auch mal übernehmen im Zweifel und nicht Nein sagen können und zu viel machen und dann sich am Ende umgucken und sagen, huch, wie bin ich denn eigentlich hier gekommen, dass es mir jetzt gerade so schlecht geht? Was sind denn für die eigentlich so gute Stellen? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie auf Stellenausschreibung schon mal achten, die Unternehmenskultur hinterfragen, hast du da mal so eine Positiv-Empfehlung quasi?
Alles, wo sehr klar definierte Rollen da sind, würde ich sagen, weil dann ist nicht so viel Spielraum dafür, dass man jedem einfach sagt, ja, mach mal dieses und jenes und es wird immer mehr so. Wenn du jemand bist, der eigentlich schon gerne was erreichen will, aber nicht so sich komplett darin verlieren möchte, dann natürlich auch immer gut, wenn es klare Karrierepfade gibt, also wo vorher klar ist, in welche Richtung man sich entwickeln kann und auch, dass es eine Firma ist, die, sag ich mal, operative Exzellenz auch wertschätzt und wo nicht nur du toll bist, wenn du dich immer weiter hocharbeitest im Sinne von Führung oder so, sondern die auch Experten entwickeln wollen, fachlich so. Also das kann man ja auch im Interview gut fragen, so was für Entwicklungsmöglichkeiten gibt es denn, wenn man zum Beispiel jetzt nicht Führungskraft werden will, wie kann ich mich da weiterentwickeln und besser werden oder auch irgendwie langfristig mehr verdienen und so weiter oder mehr Verantwortung in einem bestimmten Bereich haben.
Genau. Ja, guter Punkt. Man denkt immer sehr schnell Karriereleiter an höhere Positionen, in Anführungszeichen, und gar nicht, was du meintest, auf dieses in die Tiefe arbeiten und irgendwie seine Nische weiter ausarbeiten quasi, in der man steckt.
Ja, weil wenn du so jemand bist, der eigentlich gerne einfach der Fachexperte werden will, dann kann das sehr frustrierend in so einem Umfeld sein, wo dann nur andere irgendwie, die halt immer weiter nach oben befördert werden sozusagen, gewertschätzt werden oder angepriesen werden und so weiter. Ja. Wenn du dann da bist und du denkst so, ja, aber ich will ja auch besser werden, ich habe halt nur keine Lust, Leute zu führen oder so. So. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, wenn du nicht ab und zu überfordert bist, wirst du auch nicht wachsen, egal ob jetzt fachlich oder führungstechnisch nach oben, wie auch immer. Das brauchen wir ja auch so ein bisschen, dass man immer an dieser Grenze kratzt sozusagen. Ich habe mal eine Professorin tatsächlich im Psychologiestudium gehabt, die war unsere Diagnostikprofessorin und die hat gesagt, wenn du nicht einmal am Tag überfordert bist, dann lernst du nichts und dann wirst du auch nicht weit kommen sozusagen. Machst also schon auch eine extreme Aussage, aber ein Stück weit auch wahr natürlich, wenn es nicht zu weit geht sozusagen. Ja. Ja.
Wow. Apropos überfordert, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Hustle Culture, Gefahr von Crash and Burn. Mhm. Das Erste, was man ja meistens dann merkt, ist, dass es einfach zu viel wird. Also, dass man einfach merkt, ach, ich schaff's irgendwie nicht, Deadlines einzuhalten. Ich sag Sachen zu, wo ich dann irgendwie Kolleginnen oder Führungskräfte enttäuschen muss. Mhm. Hast du noch mal so einen Tipp? Weil, wie gesagt, an sich ist es ja nichts Schlechtes, sich selbst viel zumuten zu wollen. Wie man das aber auch dann kommunizieren kann in so einem Moment. Also bestenfalls ja schon rechtzeitig. Mhm. Ich stelle gerade fest, es wird mir zu viel.
Ja.
Hast du da nochmal so einen aktiven Tipp sozusagen, wie man das formulieren kann?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das sehr ehrlich und transparent, aber auch gleichzeitig so lösungsorientiert wie möglich zu kommunizieren, weil du willst dich jetzt natürlich nicht hinsetzen und sagen, boah, ich kann nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr oder so. Will man ja nicht, dass es so rüberkommt. Meistens hat man ja auch Angst davor, dass es so rüberkommen könnte. Aber das muss man ja gar nicht so sagen, sondern man kann das ja auch ganz gut aus so einer Lernbrille heraus kommunizieren und gemeinsam auch mit einer Führungskraft besprechen. So, du, ich wollte vielleicht einfach nochmal mit dir abklären, was sind denn so die klaren Erwartungen an mich? Weil das Problem, wenn das passiert, was du gerade beschrieben hast, ist ja oftmals, dass man denkt, man muss alles machen. Aber das sind vielleicht auch manchmal die eigenen zu hohen Anforderungen an einen selbst. Gerade wenn man vielleicht eher jemand ist, der so ein bisschen zu Perfektionismus tendiert, dann setzt man die Latte so weit oben an. Und in Wirklichkeit reicht aber irgendwie 80% von dem, was du denkst, was notwendig ist, was dann auch schon mal Druck und Aufgaben vielleicht rausnehmen würden. Aber genau, in der Kommunikation mit der eigenen Führungskraft würde ich sagen, kann man ja sagen, du, ich habe einfach für mich festgestellt, ich lerne da gerade, dass ich halt anders mit meinen Ressourcen haushalten muss und können wir nochmal über Priorisierung und Code sprechen, weil ich will meine Aufgaben halt gut in der vorgegebenen Zeit auch machen können und aktuell habe ich das Gefühl, dass ich da nicht mehr so die Kontrolle drüber habe. Kannst du mir helfen, das neu zu priorisieren oder mir nochmal sagen, was die Erwartungshaltung an mich eigentlich ist?
Genau. Guter Punkt. Ich glaube, das Priorisieren ist wichtig, ne? Dass man wirklich nochmal, weil da verliert man, glaube ich, schnell den Blick für. Weil alle kommen natürlich an und sagen, das ist jetzt gerade super wichtig und ich brauche das sofort.
Ja.
Aber dass du am Ende des Tages natürlich auch eine Führungskraft hast, die den Sinn und Zweck hat, den Überblick zu behalten und zu sagen, nee, warte mal, in der und der Reihenfolge bitte.
Ja.
Das darf man sich, glaube ich, auch zunutze machen, dass die Person eben genau diese Rolle erfüllen soll für einen.
Ja, genau. Und ich glaube auch, dass irgendwie so unsere oder auch die Generation nach uns jetzt sozusagen, dass wir oft dazu tendieren, dass wir zu schnell auch zu viel von uns selber erwarten und dass wir erwarten, dass wir das alles schon können sofort in jungen Jahren, obwohl man vielleicht noch gar nicht so viel Berufserfahrung hat. Du musst nicht sofort wissen, wie man alles priorisiert und was jetzt wann wichtig ist und zu wem du Nein und zu wem du Ja sagen darfst, sondern im Idealfall hast du eben Kollegen oder eine Führungskraft, die dir dabei helfen, diese Einschätzungsfähigkeit zu erlangen überhaupt.
Ja.
Und ja, wir erwarten einfach oft so utopische Dinge von uns und vergleichen uns dann mit jemandem, der irgendwie den Job schon 10 Jahre macht oder sowas, gar keinen logischen Sinn eigentlich macht, aber tun wir eben oftmals. Und das ist irgendwie so ein so ein Rezept zum Scheitern eigentlich so ein bisschen, wenn man das macht, oder zum Unglücklichwerden, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist man dann einmal am Tag überfordert.
Oh ja, genau. Oder auch mehrmals.
Ja. Ja. Gibt es noch überambitionierte Fragen?
Nee.
Nee, okay.
Jetzt nicht mehr. Nee.
Alles klar. Dann lass uns mal ins andere Extrem springen, in Anführungszeichen andere Extrem. Beides sind ja super wichtige Rollen. Wir alle sind anders. Jetzt gibt es auch Menschen, die halt einfach in Anführungszeichen nur ihren Job machen wollen und gar nicht so unbedingt mehr Verantwortung haben wollen und einfach so ihr Ding machen. Und vielleicht auch mit einer guten Absicht kommt dann die Führungskraft und möchte einen fördern, weil die ja irgendwie Potenzial in einem sieht und man macht seine Arbeit so toll. Und dann heißt es, hey, mach doch nochmal hier und da so, das wäre doch voll was irgendwie, das würde deine Karriere stärken. Und so, und das ist ja eigentlich eine gute Absicht. Oder vielleicht verlässt jemand das Unternehmen und dann gibt es halt irgendwie Sachen, die noch offen bleiben. So, und irgendjemand muss es ja machen. Wie schaffe ich das abzublocken, ohne unambitioniert zu wirken?
Da, glaube ich, lohnt es sich so zu argumentieren, dass man sagt so, ja, ich will meine Aufgaben gut machen. Also, dass man signalisiert so, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich hier nur Däumchen drehen will oder so, sondern ich will einfach halt in meiner Zeit die Aufgaben, wegen denen ich da bin, gut machen. Und wenn ich jetzt noch 20 andere Aufgaben bekomme, dann kann ich die nicht mehr alle zeitgemäß und von der Qualität entsprechend gut abarbeiten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass in der heutigen Arbeitswelt in den meisten Jobs erwartet wird, dass du eine gewisse Veränderungsbereitschaft und Eigeninitiative mitbringst. Aber ist natürlich auch trotzdem sehr abhängig von der Firmenkultur und so weiter. Also wenn ich jetzt in einem Startup bin, dann muss ich mich nicht wundern, dass sich jetzt alle paar Wochen irgendwie was verändert sozusagen. Und dass ich mich da immer wieder drauf neu einstellen muss. Da habe ich es dann vielleicht in einem Konzern ein bisschen leichter. Und ich glaube, was auch wichtig ist zu sehen, die Motivation der Führungskraft, die dir quasi diese Aufgaben geben will, also zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich? Also will die Person mich einfach fördern, weil sie in mir Potenzial sieht, versteht aber nicht meine Art, der Art und Weise, wie ich Karriere machen will sozusagen oder wie auch immer, also wie ich halt arbeiten möchte. Haben wir da einfach ein Verständnis- und Erwartungsproblem? Oder ist die Führungskraft auch total unter Wasser und versucht halt irgendwie einfach Dinge auch loszuwerden und abzugeben? Und da kann man ja auch empathisch der Führungskraft gegenüber sein und sich darüber mal Gedanken machen, bevor man in so ein Gespräch geht und das mit einbeziehen. Aber ich glaube, das Wichtigste für solche Gespräche ist wirklich immer lösungsorientiert zu bleiben und eher nicht mit so einem, wir sind jetzt gegeneinander Mindset und ich muss jetzt alles abblocken oder so, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern eher so ein, wie können wir jetzt gemeinsam auf einen guten Nenner kommen? Genau.
Hast du auch da, weil wir das vorher auch einmal angesprochen haben, hast du da für eine Stellenbeschreibung, wenn man auf Jobsuche ist, vielleicht so ein paar Anzeichen, wo man weiß, okay, das sollte ein Bereich sein, wo sich nicht so viel tut, wo ich einfach meinen Kram machen kann.
Ja, also etabliertere Unternehmen haben halt meistens mehr Strukturen, die schon vorgegeben sind, innerhalb deren man arbeitet. Das macht es oftmals dann leichter, also vielleicht eher so Richtung Konzern oder so. Mhm. Wenn ich es ganz extrem haben will, vielleicht auch irgendwo in der Verwaltung oder im Amt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, glaube ich. Da muss ein echter Typ dafür sein, wenn man das will. Genau, und halt drauf zu gucken, dass sie jetzt nicht, dass man sich nicht Stellen sucht, wo es eben so stark um eine Entwicklung Richtung Führung geht und eben nicht diese High Achiever, High Potentials, was auch immer gesucht werden, ja. Und das, was wir vorhin hatten, eben, da ist es auch super hilfreich, wenn ich halt mit Leuten vorher sprechen konnte, die in dem Unternehmen sind. Oder man kann ja auch auf Kununu und so Sachen Bewertungen lesen, auch oftmals zu halt unterschiedlichen Teams oder so, weil es ist ja auch nicht innerhalb von jeder Unternehmung dann jede Abteilung gleich, das Absolut. Kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber ja, dann halt klassisch eher auf jeden Fall nicht so Sachen wie Unternehmensberatung, irgendwelche Agenturen oder so, die crazy Sales-Jobs oder Personalberatungen und sowas, würde ich dann wahrscheinlich eher auslassen, ja. Und vielleicht eben eher gucken, dass irgendwo ein Experte in einem fachlichen Bereich gesucht wird, der meine Kompetenzen hat.
Ja. Guter Hinweis.
Guter Karriere-Check, ja, auf jeden Fall. Du hattest jetzt apropos Stellenanzeige, jetzt sprechen wir gerade schon drüber, aber du hattest auch vorher gesagt, dass eben ganz wichtig ist, nicht nur in der Stellenanzeige drauf zu achten, sondern sich im Zweifel auch mal zu bewerben, wenn man es nicht so gut rauslesen kann, wenn auch die Recherche vielleicht so ein bisschen an so ein Dead-End kommt, zu sagen, okay, ich bewerbe mich einfach mal und ich nehme dann vielleicht im Bewerbungsgespräch entsprechende Fragen mit, um das nochmal zu überprüfen und dem irgendwie nachzuforschen. Hast du da vielleicht nochmal so ganz nutzwertig, sage ich mal, so 2 bis 4 Fragen, wo du sagen würdest, die sind immer gut in so einem Fragenrepertoire aufgehoben, weil du dann nochmal so ein bisschen nachfüllen kannst, worum geht es hier eigentlich bei der Stelle?
Ja. Ja, also das eine ist eben zu fragen, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es, außer Richtung Führung, also wenn man sich eben nicht in eine Führungsrolle entwickeln will, in welche Richtung kann das sonst gehen? Dann vielleicht auch zu fragen, wie wird mit Veränderungen umgegangen, die jetzt irgendwie Aufgaben und sowas im Team betreffen, wie geht eine Führungskraft oder das Team dann damit um, dann kann man auch relativ gut raushören, ob das sehr chaotisch dann ist und irgendwer dann irgendwas macht oder eben das dann doch eher geordnet zugeht. Und generell auch für sich selber kann man sich auch individuell gut immer Fragen überlegen, wenn man sich klar macht, was für Verhalten erwarte ich von meinen Mitmenschen in diesem Unternehmen oder von meiner Führungskraft, von meinen Teamkollegen und so weiter. Weil wenn ich jetzt nur frage, seid ihr ein gutes Team, dann sagst du halt ja. Das ist irgendwie nicht so eine hilfreiche Frage, so Ja-Nein-Fragen sollte man dann eher vermeiden, sondern eher so sich zu überlegen, wirklich im Daily Doing, wie würde sich das denn ausdrücken, wenn jemand ein tolles Teamgefüge hat oder so, oder wie, ja, wie kann ich das in Verhalten übersetzen, was ich erwarte und wie kann ich dann dieses Verhalten einfach direkt erfragen auch.
Ja, okay. Also einfach so ein bisschen in die Tiefe gehen, so ein bisschen reinspüren, wie wird Erfolg gefeiert, wie definiert man hier Erfolg, wie definiert man ein gutes Teamgefüge.
Ja, man kann auch immer gut fragen, so was ist so der Anti-Hero, also wen wollt ihr gar nicht in der Stelle und wenn dann da Sachen kommen, mit denen du dich total identifizieren kannst, dann ist immer so, das wäre dann wahrscheinlich nicht so die richtige Position für mich und es ist auch wichtig, nochmal nachzufragen bei vielen Sachen, weil wenn man jemanden da sitzen hat, der halt so ein super, ich finde so CEOs sind oft so oder Sales-Menschen halt auch, die können halt super alles Mögliche verkaufen und alles klingt total toll und die geben dir halt einfach ein super Gefühl so. Und dann lässt man sich so einlullen irgendwie, aber dann merkt man hinterher so, eigentlich hat der meine Frage gar nicht so richtig beantwortet, oder? Also, dass man auch wirklich nochmal genau oftmals nachfragt, nachhakt, was bedeutet das eigentlich, okay, und in der Realität, wie seid ihr damit umgegangen oder was hast du das letzte Mal gemacht als Führungskraft, als jemand richtig Scheiße gebaut hat in deinem Team oder so, was hast du dann gemacht mit der Person sozusagen oder wie seid ihr damit umgegangen und die da auch nicht so schnell vom Haken zu lassen.
Leute, fragen, wirklich und wie Pia es schon gesagt hat, am Ende geht es um das Gefühl, deswegen seid ihr selbst und ja, macht das, was sich gut anfühlt. Ist so.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Ich glaube, das wird den ganzen ZuhörerInnen da draußen sehr helfen, sich mal so ein bisschen Fragen bewusst zu machen, sich überhaupt die Frage mal zu stellen, zu gucken, ja, wie funktioniere ich überhaupt in meiner Karriere und was macht mich langfristig glücklich? Insofern vielen Dank für deinen ganzen Input.
Danke euch, es hat mir viel Spaß gemacht.
Und dann hoffen wir, dass du heute das schöne Wetter hier in Hamburg noch genießen kannst.
Auf jeden Fall.
Und genau, ansonsten, euch da draußen hören wir hoffentlich dann beim nächsten Mal.
Ciao. Habt
eine gute Zeit.
Ciao.
Bis dann. Tschüss. Mach einfach ganz viele weirde Takes hintereinander.
Flexikon. Also, Friedi, heute richtiges Basic-Wissen. Ist natürlich besonders peinlich, wenn du dich dann eventuell blamierst. Vielleicht weißt du es aber auch, es kann gut sein. Aber.
Das ist schon beste Ankündigung, ja.
Ja. Also, ganz schöne Fallhöhe. Aber trotzdem ist es eine Sache, die viele noch verwechseln und das will ich jetzt natürlich bei dir auch prüfen.
Okay.
Lohn und Gehalt, kennst du den Unterschied?
Nee, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich es differenzieren muss. Du meinst du wirklich so im Unternehmenssprech, im Sinne von Legal-Sprech? Oder?
Weiß ich nicht, sind zwei verschiedene Wörter mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Also
das eine, Lohn ist für mich ein bisschen eher so das, was man verdient hat. Und Gehalt ist das, was du mal faktisch bekommst.
Ja.
Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, gibt es da eine große Differenzierung?
Ja, tatsächlich. Okay. Also ein Gehalt bekommt man halt einfach irgendwie so. Damit kannst du eigentlich ziemlich gut kalkulieren, weil jeden Monat immer die gleiche Summe auf deinem Konto ankommt, beziehungsweise brutto ausgezahlt wird. Lohn wird allerdings immer je nach Stunde oder halt nach geleisteter Arbeitszeit quasi ausgezahlt.
Ja gut, also bedeutet eher, wenn du zum Beispiel Stunden schreibst von einem Kunden, bekommst du eine Summe X Lohn.
Korrekt.
Und nicht so ein monatliches festgeschriebenes Gehalt.
Ja. Guck mal.
Immer wieder was gelernt.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das bei meinem Rewe-Job damals festgestellt.
Okay.
Das ist nicht immer das
Gleiche. Ist das auch dann im Arbeitsvertrag anders bezeichnet?
Boah. Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe den Arbeitsvertrag, glaube ich, noch. Könnte ich mal nachgucken.
Mhm.
Yes. Na gut, okay.
Arbeit für Brot und Lohn.
Den kenne ich nicht.
Doch auch.
Zweite Frage, Friedi.
Mhm. Achso, es gibt mehrere. Okay.
Ja. Nur noch
dann habe ich jetzt dann noch eine Chance.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das weißt du sogar, weil vorhin.
Ich kündige das nicht immer so an.
Doch, doch, weil vorhin hatten wir, glaube ich, so. Oder hast du es leicht angeschnitten schon? Okay. Warum arbeiten wir eigentlich 40 Stunden?
Du meinst, was die Geschichte dahinter ist?
Ja. Warum 40? Also, wie kommt denn das?
Also wir haben schon mal drüber gesprochen, dass das früher auf jeden Fall mehr Stunden waren die Woche.
Mhm.
Hat das irgendwas mit Sozialversicherung und sowas zu tun, als das alles eingestellt und umgestellt wurde? Hat sich in der Zeit was getan? War das nicht Bismarck zu verdanken?
Boah, du bist viel zu tief drin, ich habe gar keine Ahnung. Also. Früher waren ja 60 oder 70 Stunden die Woche teilweise üblich und dann wurde 1919 tatsächlich eine 48-Stunden-Woche eingeführt, das ist eine Arbeiterbewegung ins Leben gerufen, getreu dem Motto, auch dann der 8-Stunden-Tag, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden Freizeit.
Mhm.
Und erst in den 60ern wurde dann flächendeckend eigentlich die 40-Stunden-Woche umgesetzt, also ne, 8 Stunden sind geblieben, aber halt einen Tag weniger. Und wer weiß, vielleicht sind wir ja auch in einem geschichtsträchtigen Zeitalter, wo die 40-Stunden-Woche kippt und eine 32-Stunden-Woche umgewandelt wird.
Mhm.
Können ja vielleicht den Arbeitsweg als Arbeitszeit berechnen.
Auch durchdiskutiert, ne? Das wäre eigentlich fair. Man verbringt ja Zeit damit, zur Arbeit zu fahren, um dort arbeiten zu können. Und sie ist sogar versichert. Der Arbeitsweg ist ja auch versichert. Insofern.
Das ist ein guter Punkt.
Mhm.
Müssen wir doch nochmal mit.
Tja.
Mit Christian Klages nochmal sprechen.
Gibt es noch mehr Fragen?
Nee, das war's.
Ich muss das jetzt direkt mit, warte mal, ich google das jetzt direkt mal mit Bismarck. Cool. Okay, Lukas, ich kann das jetzt so nicht auf mir sitzen lassen mit Bismarck. Ich muss jetzt wenigstens meiner Geschichtslehrerin beweisen, dass es hängen geblieben ist. Und hab's nochmal gegoogelt. Ab 1883 wurde in Deutschland durch Reichskanzler Bismarck zuerst die gesetzliche Krankenversicherung, dann die Unfallversicherung und schließlich die Rentenversicherung eingeführt. Sie waren überwiegend auf die Arbeiterschaft ausgerichtet. Damit sollte einerseits sozialen Unruhen und dem Sozialismus begegnet werden, andererseits sollte bereits bestehenden freiwilligen Sozialversicherungen der Gewerkschaften und der kirchlichen Arbeiterverbände die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden. Bismarck hatte sich für eine obligatorische Versicherung aller Arbeitnehmer unter staatlicher Aufsicht ausgesprochen. Also, kurze Geschichtsstunde.
Und wann kam das Mineralwasser?
Gute Frage. Das weiß ich nicht.
Ja, nächste Folge.
Nächste Folge. Das klären wir nochmal.
Ja, also.
Also, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und nächstes Mal reden wir über Strukturen am Arbeitsplatz. Passt dann auch wieder ganz gut.
Friedis Lieblingsthema.
Ach.
Tschüss.
Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch vielleicht eine Bewertung. Das würde uns mega freuen. Und ihr könnt uns sehr gerne auch Themenvorschläge schicken. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann kommentiert einfach mal unten in der App oder ihr schickt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der XING.se. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der XING-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.